Well, who do you think is your favorite princess?
You, yeah.
Oh. Ich bin Miriam Dawood-Wandi und das ist Not Your Princess. In 5 Doppelfolgen sprechen wir über 5 bemerkenswerte Frauen. Wir erzählen von den entscheidenden Momenten im Leben dieser Frauen und darüber, ob und wie sie es geschafft haben, die Deutungshoheit über ihre Geschichte zurückzuerobern.
I wouldn't be Serena if there wasn't Venus.
Not Your Princess. Neue Folgen jeden Mittwoch exklusiv in der Podcast-App Podimo. Die könnt ihr 30 Tage lang kostenlos testen unter go.podimo.com/princess.
Herzlich willkommen zu Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit einer Interviewfolge. Noch immer zählt Deutschland den Zahlen des Gesamtverbandes der Versicherungswirtschaft folgend mehr Lebens- und Rentenversicherungspolicen als Köpfe. Vom Säugling bis zum Greis ist damit ein jeder hierzulande Inhaber von durchschnittlich etwas über einer dieser Kapitalversicherungen. Noch im Jahr 2019 wurden inklusive Pensionskassen und Pensionsfonds satte 5,2 Millionen Neuverträge geschlossen. Viele davon allzu unbedacht, denn hohe Kosten und lange Laufzeiten von teilweise 30 und mehr Jahren führen zu einer vergleichsweise hohen Stornoquote in dem Versicherungssegment. Etwa 2,7% aller Verträge wurden zuletzt pro Jahr frühzeitig gekündigt, oft in den ersten Jahren der Vertragslaufzeit und damit unter Inkaufnahme hoher finanzieller Einbußen. Neben der Kündigung besteht die Möglichkeit der Beitragsfreistellung, wobei jedoch das eingezahlte Kapital in der Versicherungsgesellschaft gebunden bleibt. Schließlich steht noch der Verkauf der Police offen und genau darüber unterhalte ich mich mit dem Versicherungsaufkäufer Felix Früchtel. Vorab möchte ich jedoch noch mit Linksbroker den Sponsor dieser Folge vorstellen. Linksbroker ist der deutsche Ableger des gleichnamigen 2006 in den Niederlanden gegründeten Online-Brokers und hierzulande in Berlin ansässig. Einkommensinvestoren, die Wert auf ein kostenloses Wertpapierdepot, günstige und transparente Gebühren und Zugang zu mehr als 100 Börsen weltweit legen, sind bei Linksbroker gut aufgehoben. Selbst exotische Wertpapiere lassen sich hier zu attraktiven Konditionen handeln. Beste Voraussetzung also, um sich das persönliche Hochdividenden-Weltportfolio aufzubauen. Ab 2000 Euro empfohlener Mindesteinzahlung sind Anleger dabei. Und selbstverständlich ist die Verbuchung von Dividenden und Zinsen ebenso kostenlos wie ein- und ausgehende Zahlungen. Und für alle Hörer meines Podcasts gibt es zur Depoteröffnung eine kleine Überraschung, exklusiv unter nurbaresistwahres.de/links. Und links wird LYNX geschrieben. Damit gebe ich jetzt zur Podcast-Folge. Heute bei mir im Geldgespräch ist ein Mann, der Investoren dabei hilft, die Folgen falscher Anlageentscheidungen zumindest etwas abzufedern und das bereits in zweiter Generation. Hallo nach Ingolstadt und herzlich willkommen, Felix Früchtel.
Hallo Luis, ich grüße dich. Danke, dass ich dabei sein darf heute.
Sehr gerne. Auch ein für mich, auch wenn ich außenstehend bin, interessantes Thema, denn du bist Geschäftsführer der ProLife GmbH, wie erwähnt, in zweiter Generation und euer Kerngeschäft ist der Handel mit gebrauchten Lebens- und Rentenversicherungspolicen.
Genau, richtig. Also wie du es richtig betont hast, ist so ein klassischer Familienbetrieb, sage ich jetzt mal. Mein Vater hat das Unternehmen 2007 gegründet und mittlerweile sind wir zum Marktführer im Ankauf, im Factoring und der rechtlichen Nachbearbeitung von Lebens- und Rentenversicherungen im Dachbereich geworden. Richtig, ja.
Ja, sehr schön. Dann Glückwunsch auch zu dieser Entwicklung. Eigentlich ist das ja, wenn ich richtig informiert bin, ein sehr altes Geschäft. Ich glaube, die ersten Zweitmarktgeschäfte, zumindest in England, da hat der Markt wohl auch eine gewisse Tradition, gab es ja schon im frühen 19. Jahrhundert.
Genau richtig. Also es hat eine gewisse Tradition, die erst relativ spät, sage ich jetzt mal, rüber nach Deutschland geschwappt ist. Da waren die angelsächsischen Länder uns also weit voraus. Es war in Deutschland auch immer deutlich regulierter, wie zum Beispiel in England oder auch in den USA. Und es gibt ja da auch die verschiedensten Formen, wie man mit solchen Policen dann tatsächlich umgehen kann. Und diese Formen unterscheiden sich tatsächlich dann auch nach den jeweiligen Ländern. In manchen Ländern sind gewisse Möglichkeiten vorhanden, die dann zum Beispiel in Europa aufgrund der Regularien einfach gar nicht möglich sind.
Ja, vielleicht werfen wir erstmal zum Start einen Blick auf den Markt. Und ich muss sagen, ein Punkt, der mich enorm erstaunt hat, ist, wie viel Geld noch kontinuierlich in diese Produktgattung klassische Lebens- und Rentenversicherung fließt. Ich habe mir dazu mal die Zahlen vom Gesamtverband der deutschen Versicherungswirtschaft angeschaut. Dieser vertritt 460 Mitglieder mit insgesamt 454 Millionen Versicherungsverträgen und allein in der Sparte Lebens- und Rentenversicherung, muss man sagen, ergänzt um Pensionskassen und Pensionsfonds, sind in den, ich sag mal, späten 2010er Jahren, also 2016 bis 2018, jährlich zwischen 90 und 92 Milliarden Euro pro Jahr zugeflossen, diesem Bereich. Und dann gab es einen enormen Sprung zwischen 2018 und 2019 auf dann über 100 3 Milliarden Euro und auf dem Niveau hat sich das dann gehalten. Also dieser Sprung war ja 11,5% in etwa. Das fand ich schon recht sportlich angesichts dann doch der im Kern ja relativ niedrig verzinsten Verträge. Was ist denn da passiert?
Ja, was ist denn da passiert? Ich meine, die großen Versicherungskonzerne haben einfach die Marketingtrommel nochmal angeworfen und haben gesagt, okay, in unsicheren Zeiten ist es vielleicht dann doch nochmal eine Überlegung wert, in ein vermeintlich sicheres Produkt zu investieren. Und was wir auch immer mitbekommen ist, dass tatsächlich, obwohl man das vielleicht gar nicht glauben kann, weil in der aktuellen, im aktuellen Umfeld die Verträge, auch ältere Verträge vielleicht gar nicht mehr so interessant sind, und mit einem Garantiezins von aktuell nur noch 0,25% ja sowieso fast gar kein Neuabschluss mehr interessant ist, dass immer noch eine Menge Lebens- oder Rentenversicherungen, vor allem vorgebundener Art teilweise auch, abgeschlossen werden von den Leuten. Und das tatsächlich häufig in einem Alter schon ab 18 Jahren, die tatsächlich mit in den Beruf starten und dann gleich ja eine Lebens- oder Rentenversicherung mal abschließen.
Es ist immer noch so, dass in Deutschland mehr Policen umlaufen als Bewohner.
Ja, mittlerweile ist es fast pari. Also
Okay.
es sind aktuell knapp über 83 Millionen Lebensversicherungen, also Lebens- und Rentenversicherungen fallen ja da immer drunter, die es in Deutschland noch gibt. Ich bin jetzt nicht im Bilde, wie viel Einwohner wir genau haben aktuell, aber es ist ungefähr pari, sage ich jetzt mal. Und die Zahl ist jetzt auch nicht, die verändert sich jetzt auch nicht wirklich drastisch, sage ich jetzt mal. Also wenn wir noch vor 10 Jahren knapp 90 Millionen Verträge hatten, sind es jetzt immer noch über 83 Millionen. Das heißt, es gibt zwar ein Schwinden, aber das ist nicht so intensiv, wie man das vielleicht vermuten mag.
Ja, nun hast du ja selber angesprochen, der Garantiezins, der sogenannte, was ja von der Begrifflichkeit auch ein bisschen irreführend ist, weil es ist ja eigentlich ein Höchstrechnungszins. Also damit, mit dieser Garantie dürfen die Versicherer werben, ne? Also mit dieser
Genau.
Höchstgarantie, so muss man es ja sagen, beträgt jetzt seit dem 01.01.2022 0,25%. Davor waren es ja 0,9% ab dem 01.01.2017. Und die längste Stabilitätsphase war zwischen 1942 und 1986 mit 3%. Gut, vermutlich hat die Produktgruppe dort auch um 45 rum einen kleinen Knick erlitten.
Mag sein.
Ja, und von 94, also von 1994 ging es dann mit dem Höchstrechnungszins von 4%, dem Maximum, dem historischen, dann kontinuierlich runter. So, und ich meine, wenn man da schon mal gegenhält, dieser bezieht sich ja auch ausschließlich auf den Sparanteil dessen, was derjenige, der die Lebensversicherung abschließt, dort mit einbringt. Das heißt, wenn ich 100 Euro in so eine Police zahle, dann gehen ja Verwaltungskosten, Vertrieb, was haben wir noch, sonstige Kosten ab,
Ja, Risiko zum
Risikoanteil.
Beispiel auch genau, richtig, genau.
Genau, und dann bleiben vielleicht, ja, je nach Versicherer, irgendwo zwischen 85, 90 Euro über. Und auf die kommt dann dieser Höchstrechnungszins als, ja, in Anführungsstrichen Garantiezins. Für wen gibt es eigentlich aus deiner Sicht noch irgendeine Personengruppe, für den sich der Abschluss jetzt einer solchen Police bei faktisch Nullzins lohnt?
Das ist wirklich eine gute Frage. Also, wenn man rational darüber nachdenkt, muss ich ehrlicherweise sagen, nein. Also, auf Garantieprodukte schon gleich dreimal nicht, weil wenn ich in klassische Garantieprodukte anlege, du hast es gerade schon gesagt, habe ich einen Höchstrechnungszinssatz von 0,25% auf den Sparanteil, so, dass ich eigentlich fast gar nicht mehr damit rechnen kann, dass ich irgendwann meine eingezahlten Beiträge nochmal wiedersehen werde. Mittlerweile gibt es ja sogar schon Versicherungsgesellschaften, die nur noch 70% des eingezahlten Kapitals garantieren. Das heißt, 70% sehe ich ganz sicher irgendwann mal wieder und alles, was über die 70% drüber hinaus ist, ist dann quasi den Geschicken der Versicherungsgesellschaft unterworfen. Also klassische Produkte in der Lebens- oder Rentenversicherung sehe ich tatsächlich aktuell ohne großartige Zukunftsaussichten, werden aber trotzdem noch abgeschlossen. Also ich wüsste jetzt aber nicht, für wen das wirklich richtig interessant ist. Vorgebundene Produkte muss man tatsächlich an der einen oder anderen Stelle dann mal unter die Lupe nehmen. Aber auch da ist natürlich der Kostenfaktor ja nicht zu vernachlässigen.
Das stimmt, vor allem eben, wenn das ein teurer Versicherungsmantel mit teuren Inhalten ist. Also natürlich komme ich dann weg von einerseits natürlich der Garantie, ja, andererseits habe ich dann die Chancen der Kapitalmärkte, wenn ich zum Beispiel ein aktienfondslastiges Portfolio wähle und dann Versicherungsmantel drüber lege. Allerdings habe ich dann einmal die Produktkosten selber, dann die Fondskosten, das kann ich auch schon mal summieren. Was ich noch vertretbar finde aus meiner Sicht, das wären tatsächlich günstige Fonds, also sprich sowas wie ETFs in einer Nettopolice. Ne? Aber da gibt es ja auch nur wenige Honorarberater, die sowas anbieten, wo ich dann wirklich kostenminimal ja, einen steuerschonenden Versicherungsmantel über so ein Portfolio lege. Also das wäre noch so etwas, wo ich sage, ja, mit der Einschränkung natürlich, das ist vermutlich vielen ja auch nicht bewusst, dass ich ja dann nicht mehr Eigentümer der entsprechenden Fonds bin, formal juristisch gesehen. Das ist ja die Versicherung.
Richtig, genau. Und das ist immer eine Sache, der muss man sich halt einfach bewusst sein. Und das sind sich halt viele Versicherungsnehmer leider nicht. Und das sind sich leider aber auch viele Personen nicht, die in der Finanzdienstleistung tatsächlich aktiv sind. Es wurde ja jahrelang auch erzählt, dass wenn man irgendwie in eine Fondspolice in irgendeiner Form investiert ist, dass das Vermögen Sicherungsvermögen sei, das entsprechend vom Vermögen der Versicherungsgesellschaft abgekapselt wäre. Im Fall der Fälle dann gab es relativ schnell mal auch ein Statement vom Gesetzgeber, der das dann relativ klar auch ja, kundgetan hat, dass es eben nicht so ist. Und dass da auch die Anteile, die entsprechend die Versicherungsgesellschaften in den Fonds hält, genauso in die Masse des Versicherers reinfallen wie alle anderen Beiträge auch.
Jetzt bist du ja doch Insider und ich denke mal, ihr prüft natürlich diese Versicherer auch auf Herz und Nieren, allein aufgrund eures Geschäftsmodells. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass wir mittelfristig dann doch die ein oder andere Gesellschaft sehen, die ja, sag mal, auf wackeligen Beinen dann daherkommt, weil die garantierten oder versprochenen Leistungszusagen, muss man natürlich auch fairerweise sagen, mit den aktuell zu erwirtschaftenden Renditen unter den gegebenen Rahmenbedingungen und Restriktionen gar nicht mehr zu erwirtschaften sind.
Ja, das stimmt. Und ich möchte an der Stelle jetzt auch gar nicht irgendwie den schwarzen Peter an die Wand malen oder so. Aber wir haben eine Entwicklung, der man sich schon stellen sollte. Und zwar ist das bei den Pensionskassen in der Vergangenheit nämlich schon losgetreten worden. Also wir haben aktuell drei Pensionskassen in Deutschland, die entsprechend gerade abgewickelt werden und wo auch laufende Rentenzahlungen für den Versicherungsnehmer tatsächlich gekürzt werden. Das heißt, ich habe von einem auf den anderen Monat vielleicht nur noch zwei Drittel meiner ursprünglichen Zusagen von der Pensionskasse, die ich überwiesen bekomme. Das Problem ist hier, das kriegt nur niemand mit. Und es betrifft noch nicht genügend Leute, als dass sich da irgendjemand damit beschäftigen möchte. Es sind zwar zehntausende Leute betroffen davon, aber die haben halt einfach noch keine Stimme. Das, was bei den Pensionskassen passiert ist, wird nachgelagert definitiv auch bei den Lebensversicherern passieren. Der Unterschied ist hier, dass es einige große Lebensversicherer in Deutschland gibt, die definitiv durchhalten werden. Also da braucht man nicht drüber reden. Also ich glaube, wir sind uns einig, dass eine Allianz von heute auf morgen nicht vom Markt verschwinden wird. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es eine gewisse Konsolidierung gibt. Und das hat ja auch der Vorstandsvorsitzende der Allianz vor 2 Jahren schon mal angemerkt, dass er denkt, dass einige kleine Versicherungsgesellschaften immer mehr in Schieflage geraten werden und dann von größeren Gesellschaften entsprechend aufgekauft werden, abgewickelt werden. Und ja, so wird es eine Konsolidierung am Markt geben. Irgendwann wird es 5, 6 große Player geben, die werden die Bestände halten und werden dann natürlich auch schauen, dass sie das Maximale aus den Policen selber rausziehen, für sich selbst und nicht unbedingt für den Versicherungsnehmer.
Ja, das ist durchaus nachvollziehbar und vermutlich werden solche Übernahmen ja auch recht geräuschlos vollzogen werden,
Klar.
weil da natürlich kein gesteigertes Interesse besteht. Ja, und inwieweit dann natürlich ja, die Presse berichten wird, die selber wieder von Anzeigen der Allianz lebt, sagen wir dann auch dahingestellt. Ne?
Eben,
Aber
natürlich. Also ich
das.
meine, es ist ja alles ein Konglomerat, sage ich jetzt mal,
Ja.
die irgendwo in einer gewissen Weise voneinander abhängig sind. Und klar, natürlich ist da das Interesse von Seiten der Versicherungsunternehmen sehr, sehr hoch, dass das alles klammheimlich passiert und dass möglichst wenig nach außen getragen wird. Wir haben das jetzt die Tage mitbekommen. Die Zürich-Versicherung hat immer behauptet, ein Runoff kommt für sie nicht in Frage. Und auf einmal ist es jetzt doch thematisiert worden, aber man will jetzt noch keine Details nennen. Das Problem, was ich hier sehe, ist, dass der Versicherungsnehmer halt irgendwann einfach vor vollendete Tatsachen gestellt wird und ihm gesagt wird, hey, deine Versicherung wird jetzt an irgendeinen Investor übergeben und der wird das Ding abwickeln, ohne dass ich eine Entscheidungsgrundlage habe als Versicherungsnehmer, ob ich das möchte oder nicht.
Naja, ich habe es ja unterschrieben, ne? Und
Richtig.
damit bin ich heraus. Ich gebe ja dann für 30 Jahre oder 20 Jahre oder wie lange die Laufzeit ja auch ist, im Endeffekt die Hoheit komplett ab. Und eben, das steht dann auch im Kleingedruckten, ne? Also
Genau.
das ist dann eben was anderes, als wenn ich meine eigenen Aktien oder Fonds oder ETFs im eigenen Depot halte. Ne?
Richtig, richtig, richtig.
Ja, und vielleicht auch noch dazu ergänzend, dass natürlich die Garantie auch erstmal so nur auf dem Papier steht und entsprechende Gesetze ja auch Aussetzungen dieser Garantie oder Kürzungen selbst der Garantiezahlungen auch im Versicherungsbereich durchaus zulassen oder durch die BaFin sogar angeordnet werden können. Hat sich ja auch ja eher bei Kennern der Materie dann doch eher rumgesprochen und weniger jetzt beim Publikum, oder?
Ja, das ist definitiv richtig. Also wenn wir jetzt hier von dem Paragraph 314 Versicherungsaufsichtsgesetz reden, dann wird das 90% der Leute, die das Video jetzt hier sehen, wahrscheinlich nichts sagen. Aber ich rate nur jedem, diesen Paragraph einfach mal durchzulesen in einer ruhigen Minute und das am besten auch im Sitzen, damit man nicht umfällt. Weil die Inhalte sind schon sehr, sehr prekär. Es wird also dahingehend geregelt, dass wenn Versicherungsgesellschaften in Schieflage geraten, Lebensversicherungsgesellschaften, und diese Schieflage, das ist das Groteske, die ist nicht näher definiert. Das heißt, wann eine Schieflage vorhanden ist oder wann nicht, das entscheidet im Endeffekt dann die Aufsicht. Und dann darf mit den Versicherungspolicen der Versicherungsnehmer im Endeffekt verfahren werden, wie man das gerade möchte. Es können Garantien eingestrichen werden, es können garantierte Zusagen herabgesetzt werden. Es kann keine Kündigung mehr durchgeführt werden von Seiten des Kunden. Es dürfen keine Gelder mehr ausgezahlt werden. Und das Witzige daran ist, der Kunde darf trotzdem jeden Monat brav weiterzahlen. Der muss sogar weiterzahlen. Er kann seine Zahlungen dann nicht entsprechend einstellen. Und dann ist man natürlich im Fliegenfänger drin. Das ist zum Beispiel einer von vielen Regelungen, sage ich jetzt mal, die dir dann schon so ein bisschen, ja, die Daumenschrauben anziehen.
Wie kommt es dann trotzdem, oder wo erklärst du dir trotzdem diese hohe Affinität der Deutschen zu diesem Produkt? Also, weil das ist ja schon ja, auf eine gewisse Art und Weise beeindruckend, ja,
Ja.
dass immer noch so viele Milliarden pro Jahr zufließen, dass wir immer noch einen so hohen Bestand haben und es
Ja.
tatsächlich eher noch so viele Neuabschlüsse gibt. Und das trotz der Geldgeschichte, die ja, wir Deutsche ja durchlebt haben und kennen müssten. Ja. Also von den 20ern über
Richtig.
die 40er, das waren ja nun schon auch zwei Währungsreformen, die ja im Prinzip genau solche Produkte komplett entwertet haben.
Richtig,
Klammer
richtig,
auf,
ja. Und
interessanterweise, die Versicherungsunternehmen haben ja weiter Bestand gehabt, Klammer zu. Ja.
richtig, das ist ja auch das Interessante daran. Also wir haben verschiedenste Währungsreformen in den letzten 100 Jahren mitbekommen. Du hast gerade zwei zitiert. Und unsere Mitbürger aus den neuen Bundesländern haben sogar noch eine dritte Währungsreform mitgemacht. Und das Interessante daran war, dass Versicherungsgesellschaften ihr Modell immer wieder neu aufsetzen konnten im Nachgang. Obwohl diejenigen, die am meisten von einer solchen Währungsunion betroffen waren, diejenigen waren, die in irgendeiner Form in Papierversprechen investiert waren davor.
Genau.
Und das ist eine Lebensversicherung, ist nichts anderes als ein Papierversprechen, dass morgen nur noch das wert ist, was jemand dir vorgibt, es wert zu sein. Woher kommt die Affinität? Da habe ich mir das aufgeschrieben, da zitiere ich ein Kunde, der vor einigen Wochen mal an uns verkauft hat, der hat gesagt, das ist Lebensversicherung ist wie Tradition. Das ist so eine Art Tradition und der Opa hat es schon gehabt und die Oma hat es gehabt und der Papa auch. Und ich brauche auch eine. Und ja, wenn das der Bankberater mir sagt und sagt, ich brauche eine Lebensversicherung, das ist so in Deutschland in den Köpfen verankert. Und das ist ja auch bezeichnend, weil wenn man mal die anderen europäischen Märkte anschaut, gibt es dort überall auch Formen der Lebensversicherung, gar keine Frage. Aber das Kapital ist viel häufiger irgendwie zum Beispiel in Eigentumsimmobilien investiert. Man muss ja nur nach Italien schauen. Da hat ein Großteil, ich glaube, 2 Drittel der Bevölkerung hat Eigentum im Immobilienbereich. Und wir hinken noch total hinterher. Das heißt, wir haben als deutsche Gesellschaft das Kapital immer jemandem Dritten gegeben und gesagt, der soll sich darum kümmern, das wird schon passen. Vielleicht auch wegen der finanziellen Bildung, die einfach fehlt. Also das ist jetzt eine Überlegung für mich. Ich habe jetzt natürlich die Weisheit auch nicht mit Löffeln gefressen, aber könnte ich mir vorstellen, dass es daher rührt.
So einen Traditionsaspekt möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Das ist ja tatsächlich etwas, was so von Generation zu Generation weitergegeben wird, durchaus. Der klassische Bausparvertrag, Sparbuch, Versicherung, das
Genau.
mag sein, ja.
Ja.
Ja, und wenn man sich dann eben nicht mit dem Produkt auseinandersetzt, dann ja, nimmt man natürlich auch solche ja, Rendite-Risiko-Verhältnisse dann auch gar nicht wahr. Jetzt haben wir natürlich sehr den Teufel an die Wand gemalt. Das heißt natürlich nicht, dass jetzt ein jeder hier seine Versicherung direkt prüfen sollte. Und es gibt sicherlich auch gerade unter den Altverträgen viele doch mit einer attraktiven Verzinsung. Aber dann sind wir dann ja letztendlich bei so einer Kernfrage. Ja, wenn jetzt jemand tatsächlich sagt, naja, ich bin ohnehin mit so nicht so recht zufrieden und ja, ich habe es aus Tradition abgeschlossen. Was sind denn für dich oder was wären denn für dich so Eckpunkte oder Kriterien, nach denen ich beurteile, ja, soll ich die Police weiter halten oder soll ich schauen, dass ich die kündige oder eben dann als Alternative zur Kündigung, was ja vermutlich dann in bestimmten Fällen, und da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, in welchen Fällen das ist, wirtschaftlicher ist. Also was wären so die Eckpunkte für dich, dass du sagst, okay, unter folgenden Punkten lohnt es sich, eine Altpolice weiter zu behalten.
Also im ersten Moment ist immer das Wichtigste, dass man keine Panik bekommt. Um Gottes Willen, immer ruhig bleiben und schön durchatmen und dann einfach mal das Wichtigste, die Dokumente, die man hat, einfach mal prüfen. Der simpelste Punkt, den man ja einfach mal in Angriff nehmen kann, ist, wenn man das noch nachvollziehen kann, zu vergleichen, was habe ich eingezahlt zu dem Wert, der aktuell von der Versicherungsgesellschaft mir gegenüber genannt wird, der aktuelle Rückkaufswert, den meine Police besitzt. Dann kann ich also schauen, was habe ich eingezahlt und was ist meine Versicherung jetzt noch wert, in Anführungszeichen. So. Und da sollten die Alarmglocken dann schrillen, wenn sie mehr eingezahlt haben, als da jetzt als Rückkaufswert entsprechend in irgendeiner Form dargestellt wird. Das ist schon mal erstmal schlecht,
Nach
weil
wie
ich
vielen
habe ja.
Jahren? Weil ich meine, das ganz am Anfang weniger.
Macht es keinen Sinn, ist klar,
Ja.
richtig, richtig. Aber ich sag mal so, nach 10 Jahren dürfte man dann schon mal erwarten, dass man wenigstens pari ist. So. Zwischen 10 und 15 Jahre, wenn man da irgendwo dazwischen ist, dann sollte man schon pari sein. Und wenn man so nach 10 Jahren nicht annähernd in die Nähe kommt, eines ausgeglichenen Verhältnisses, dann sollte man das Thema schon mal überdenken. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich auch immer, welche Absicherungen ich in diesen Verträgen drin habe. Weil darüber haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, ist ja teilweise auch oder häufig in den solchen Verträgen gewisse Absicherungen mit drin, Todesfallleistungen oder auch Berufsunfähigkeitsleistungen. Und da muss man wirklich tatsächlich aufpassen, weil ab einem gewissen Alter, ohne da jetzt irgendjemand zu nahe treten zu wollen, kann man einfach sich schlecht neu versichern oder Risiken eindecken. Und dann eine Versicherung zu kündigen, die schlecht läuft, aber die eine gute Absicherung hat, macht überhaupt gar keinen Sinn. Dann bleibe ich lieber in dieser schlecht laufenden Versicherung und nehme das halt so hin und sage, okay, ich habe halt die gute Absicherung damit und damit bin ich fein. Also da auch immer schauen, was sind da für Instrumente mit integriert. Das sind zwei wichtige Punkte. Alles andere, klar, es gibt noch die Thematik, dass Policen, die vor 2005 abgeschlossen worden sind, dass die steuerfrei sind. Das ist ein gewichtiges Argument. Wobei ich sage, das ist dann eigentlich egal, ob sie es jetzt kündigen oder auslaufen lassen, weil die Steuerfreiheit ist ja immer vorhanden. Also die verlieren sie ja nicht, oder die verliert man ja nicht dadurch, dass man vorzeitig auflöst.
Ja, okay,
Genau.
verstanden. Gut, da haben wir so ein paar Faustregeln, das ist ja schon mal ganz ordentlich. Kann ich ja schon mal mitarbeiten. So, jetzt natürlich so der nächste Punkt. Jetzt habe ich mich entschieden, ja, ich möchte dieses Finanzprodukt loswerden. Jetzt hast du ja gesagt, der Rückkaufswert ist noch so mal zum Verständnis, im Prinzip der Wert, zu dem mir die Versicherung die Police zurückkauft und entspricht letztendlich dem, was ich bekommen würde, wenn ich kündigen würde.
Richtig, Rückkaufswert ist der Wert, den die Versicherungsgesellschaft mir für den Vertrag bietet. Der wird einmal im Jahr mitgeteilt. Das nennt man Rückkaufswertmitteilung oder Standmitteilung, je nach Gesellschaft heißt das dann so. Wichtig ist an der Stelle, das ist auch mal wichtig zu wissen, wenn da irgendwie eine Steuerlast oder sowas noch drin sein sollte in der Police, dann wird das in der Regel nicht in der Rückkaufswerttabelle dargestellt. Das heißt, das müsste man dann einfach gedanklich noch abziehen, dass da halt noch entsprechend Kapitalertragssteuer und gegebenenfalls Solidarität Zuschlag davon abgezogen wird. Aber grundsätzlich der Bruttobetrag, der da genannt ist, ist der Betrag, den die Versicherungsgesellschaft einen zu einem gewissen Stichtag zur Verfügung stellen muss.
Okay. Und lohnt es sich immer, ein Vergleichsangebot einzuholen bei euch beispielsweise?
Naja, das Vergleichsangebot einzuholen im ersten Moment ist ja vollkommen unverbindlich und kostenlos. Das heißt, das lohnt
Ja.
sich tatsächlich immer. Das kann man auf jeden Fall mal machen. Ob dann der Verkauf an sich immer die lohnenswertere Variante ist, muss man tatsächlich davon abhängig machen, was für einen Vertrag man hat. Das muss man individuell betrachten, weil da haben steuerliche Aspekte damit etwas zu tun. Da haben aber auch rechtliche, aktuarische und juristische Aspekte damit etwas zu tun. Und da muss man tatsächlich sagen, eine Faustregel gibt es tatsächlich, die man sich merken kann. Je schlechter der Vertrag ist, umso besser ist er bei uns aufgehoben. Nach dem Grundprinzip kann man grundsätzlich mal gehen. Aber um das dann tatsächlich final beantworten zu können, müsste man sich die Policen dann tatsächlich immer anschauen.
Okay. Was kauft ihr denn alles für Policen überhaupt auf? Erstmal grundsätzlich. Was fällt erstmal in diesen Topf rein?
In diesen Topf fallen rein mal grundsätzlich die Produkte, die wir jetzt besprochen haben, also Lebensversicherung und Rentenversicherung, also diese Klassiker, sage ich jetzt mal, vorgebunden oder klassischer Art. Dann können wir noch ankaufen Unfallversicherung mit Prämienrückgewähr. Das ist ein Produkt, das kommt bei uns hier im Süden der Republik häufiger vor, ist jetzt aber nicht so gängig, sage ich jetzt mal, aber ist im Endeffekt eine verkappte Lebensversicherung von der Struktur her.
Genau.
Genau. Wir können unter gewissen Umständen auch Bausparverträge kaufen, teilweise auch betriebliche Altersvorsorgungen, also BAV-Verträge, wenn man zum Beispiel so einen Vertrag mit dem Arbeitgeber geschlossen hat, oder auch Riester-Verträge, wobei man bei Riester-Verträgen immer sagen muss, Zulagen und etwaige Steuervorteile entfallen natürlich, wenn man vorzeitig aus dem Riester-Vertrag aussteigt, das ist klar.
Ja, das ist ja schon mal eine ganze Menge. Rürup-Verträge nicht.
Rürup und Basisrentenverträge leider nicht, nee, weil, ich sage ja auch kurz den Grund, das vom Gesetz deswegen nicht vorgesehen, vorzeitig aus dem Vertrag rauszukommen. Also das war tatsächlich damals ein Anspruch der Politik zu sagen, naja, der Bürger ist ja nicht imstande, seine Finanzen selber zu managen, deswegen müssen wir ihn schützen und dürfen wir ihn nicht vorzeitig aus dem Vertrag rauslassen.
Ja, zum Glück ist der Gesetzgeber selber in der Lage, die Finanzen immer gut zu
Gott sei Dank, sind
managen.
wir
Ja,
froh, ja.
ist, doch eine gewisse Beruhigung. Anderer Punkt, nicht, oder wahrscheinlich ist das eher selten, aber es gibt ja durchaus auch Bundesbürger oder allgemein. Wahrscheinlich ist das Angebot ja auch offen für Nicht-Inländer. Also ein Franzose, der bei der Allianz eine Versicherung hat, der kann die wahrscheinlich auch an euch verkaufen. Oder gibt es da irgendwelche
Ja,
Restriktionen?
richtig, richtig, richtig. Also grundsätzlich ist es mal so, unser Kerngeschäft ist auf den Dachbereich jetzt mal fokussiert, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist kein Problem. Alle Verträge, die auf deutschem, österreichischen oder Schweizer Boden unterzeichnet worden sind, können wir entsprechend ankaufen. Wenn jetzt jemand, also wir hatten auch schon Leute, die irgendwo in Dubai oder in Südamerika wohnen und halt in der Vergangenheit hier mal eine Versicherung abgeschlossen haben, als sie noch hier in Deutschland oder in Österreich gewohnt haben. Und jetzt halt da unten ansässig sind, ja, dann ist das auch kein Thema. Und dann kann er uns die auch verkaufen. Das ist grundsätzlich kein Problem. Ansonsten auf das Thema nochmal zurückzukommen, was wir tatsächlich bis dato noch nicht hatten, ist einen französischen Vertrag, der auf französischem Boden unterschrieben worden ist. Müssten wir probieren.
Ja, in Ordnung, okay. Gut. Also ihr seid im Prinzip 100% Dach, also alle Verträge, deutsches, österreichisches oder Schweizer Recht, das
Richtig,
kommt bei euch erstmal
genau.
grundsätzlich mit.
Was aber auch ausländische Versicherungsgesellschaften mit einschließt,
Ja, klar.
weil die haben zum Beispiel englische Versicherungsgesellschaften waren ja sehr aktiv Anfang der 2000er am deutschen Markt, aber die wurden auch nach deutschem Recht abgeschlossen, die Verträge, also ist das
Klar.
überhaupt kein Problem.
Ja, in Ordnung. Gut. Was gibt es denn für Mindestvoraussetzungen, um überhaupt ja, eine Chance zu haben, dass ich meine Police an euch verkaufen kann? Weil es geht ja wahrscheinlich nicht immer.
Ja, das ist richtig. Also es muss es die richtige Gesellschaft sein, sage ich jetzt mal. Wobei, wenn ich jetzt hier alle Gesellschaften und Policen durchgehen würde, dann würden wir morgen noch dastehen.
Ja.
Ich sage mal, ein Großteil der Gesellschaften, die tatsächlich hier in Deutschland, Österreich, der Schweiz, also über 90, ja, knapp 90% der Verträge, die hier vorhanden sind, die könnten wir potenziell ankaufen. Was wichtig ist, ist, dass der Vertrag jetzt nicht anderweitig abgetreten worden ist oder so. Also zum Beispiel bei einer Finanzierung ist es ja ab und zu mal der Fall, dass die Police an die Bank abgetreten worden ist. Dann wird es für uns schwierig, weil ja die Bank entsprechend die Hand drauf hat. Dann können wir gar nicht unsere Arbeit tätigen. Ansonsten gibt es so als, wir haben noch eine Hürde tatsächlich, wobei die nicht wirklich eine Hürde ist, von einem minimalen Rückkaufswert von 1.000 Euro, der vorhanden sein muss.
Ja.
Weil unter 1.000 Euro ist es für alle Beteiligten einfach zu viel Aufwand, und das steht einfach nicht im Verhältnis. Aber ich sag mal, alles über 1.000 Euro, wenn dann ein bisschen Geld drin ist, dann kann man sich grundsätzlich dem Thema mal annehmen.
Jetzt habe ich so einen Vertrag, deutsches Recht, 1000 Euro drin, also mindestens.
Genau.
meinetwegen auch mehr, gerne. So, und dann wende ich mich an euch per E-Mail oder Anruf
Ja,
oder
ach, ja, wie man will. Also wir sind 20 Leute hier im Team in Ingolstadt, die sind alle auch nett drauf. Also man kann gerne auch direkt anrufen.
ja,
Ansonsten
kann ich bestätigen, ja.
geht man einfach über unsere Homepage, und das ist tatsächlich das Einfachste, weil man kann dort gleich die Eckdaten entsprechend eingeben. Die kommen bei uns an und wir können auch gleich selektieren, ob das funktioniert oder nicht, und können dann relativ zeitnah, meistens noch am gleichen Tag, ein Feedback geben, ob wir uns der Sache annehmen können oder nicht. Und wenn wir uns der Sache annehmen können, dann ist es tatsächlich fast schon zwingend notwendig, dass man einmal kurz miteinander telefoniert, um die Möglichkeiten, die es bei dieser Police gibt, dann entsprechend einmal durchzusprechen.
Verstehe. Also etwa ein Tag für die, sag mal, Vorentscheidung. Wie
Richtig,
lange
ja.
dauert sich dann der, zieht sich dann der Prozess hin, bis ich dann wirklich als Verkäufer der Police, sag mal, das Geld überwiesen bekomme im Fall eines Erfolgs?
Also es geht relativ zügig. Wenn jetzt ein potenzieller Kunde oder eine Kundin sagt, okay, das hat alles Hand und Fuß, das passt für mich so, dann gibt es unsere erste Zahlung des Kaufpreises bereits innerhalb von 18 Kalendertagen. Deswegen habe ich es vorhin am Anfang auch angesprochen, wir dürfen auch Factoring betreiben, weil innerhalb von 18 Kalendertagen kann man sich vorstellen, hat man von der Versicherungsgesellschaft weder was gehört noch was gesehen. Wir haben aber einen gewissen Ablauf und haben eine gewisse Risikoabschätzung, dass wir sagen, okay, wir geben unser Kapital trotzdem schon mal an den Kunden weiter, damit unsere Kunden schon mal aus dem Papierversprechen raus sind und müssen uns dann im Endeffekt selber mit den Versicherungsgesellschaften, ich sage das mal auf gut Deutsch, rumschlagen dann im Nachgang.
Das wäre dann auch unwiderruflich, oder?
Richtig.
Okay. Ja. Ab wann entstehen denn Kosten für, oder entstehen überhaupt Kosten für jemanden, der seine Versicherung verkauft?
Es entstehen Kosten, wenn wir diese Policen erfolgreich abgearbeitet haben. Klar, weil wir können auch nicht nur von Luft und Liebe leben.
Klar.
Aber ich finde, das, was wir seit 15 Jahren betreiben, ist sehr fair, weil Kosten werden nicht irgendwie im Vornherein angesetzt und nicht danach irgendwie in Rechnung gestellt, sondern wenn wir unseren Kunden bewiesen haben, dass das Kapital entsprechend auf ihr Konto angewiesen worden ist und die Police abgerechnet worden ist und der Kunde die Bestätigung darüber bekommen hat, dann verrechnen wir unsere Bearbeitungsgebühr, die immer flat ist, also die für alle Leute gleich ist, verrechnen wir dann ganz einfach, wenn wir alles erfolgreich abgearbeitet haben. Sollte ein Verkauf zum Beispiel nicht funktionieren oder sollen wir währenddessen mitbekommen, dass eine Versicherungsgesellschaft zum Beispiel nicht abtretbar ist, weil der Kunde da mal irgendwas unterschrieben hat in der Vergangenheit, dann konnten wir dem Kunden kein Geld zur Verfügung stellen und entsprechend fällt auch keine Kosten an. Also das ist auch eins, was klar ist.
Verstehe. Also Kosten erst dann, wenn tatsächlich Geld geflossen ist oder im
Richtig.
Zuge des Geldflusses, sagen wir so.
Genau,
Ja.
richtig, richtig, richtig. Genau.
Gut. Das heißt aber auch, nachdem der Vertrag verkauft ist, hat der Kunde auch keinerlei Rechte, aber auch keine Risiken mehr aus dem Vertrag. Außer er ist noch die versicherte Person, wenn ich mich nicht irre, ne?
Richtig, also das ist so, der Kunde ist so lange noch versicherte Person, bis wir dann entsprechend die Police durch unser Haus selbst aufgelöst und abgearbeitet haben. So lange ist der Kunde noch versicherte Person und hat auch alle Ansprüche noch aus der Todesverleistung und irgendwelchen anderen Leistungen, die halt da in der Police noch mit integriert sind. Also dahingehend hat er gar kein Risiko. Und die Pflichten gehen tatsächlich ab dem Tag auf uns über, ab dem der Kunde an uns den Vertrag verkauft. Das heißt, wir machen einen Vollerwerb, wir sind Versicherungsnehmer dann und der Kunde hat ab dem Zeitpunkt mit der Police nichts mehr zu tun. Er hat klar immer diese ganz normalen, die wir alle überall kennen, diese 14 Tage Widerrufsrecht, wenn er aus irgendwelchen Gründen
Ja.
sagen sollte, okay, will er nicht. Aber ab dem Zeitpunkt, ab dem er verkauft und das bei uns eingegangen ist, sind wir Inhaber des Vertrages und wir müssen entsprechend mit den Pflichten dann umgehen.
Ja, jetzt ohne zu tief in die Geschäftsgeheimnisse natürlich einzudringen, aber ich meine, es ist ja klar, auf der einen Seite, der Kunde soll ja mehr Geld bekommen als ein reiner Rückkauf, auf der anderen Seite wollt ihr natürlich auch noch daran verdienen. Das ist ja auch legitim als jetzt spezialisierte Finanzexperten in dem Bereich. Da fragt man sich natürlich, ja, wie funktioniert denn das?
Das ist klar, das ist klar. Ja, also es gibt verschiedene Faktoren, deswegen habe ich vorher noch angesprochen, dass ich nie grundsätzlich eine generelle Empfehlung rausgeben kann, sondern dass man sich die Policen immer im Einzelfall anschauen muss. Es gibt verschiedene Faktoren. Es gibt zum Beispiel steuerliche Vorteile für viele Leute. Also gerade bei Verträgen, die schlecht gelaufen sind, hat der Kunde häufig mehr eingezahlt, wie er jetzt zurückbekommt. Wenn er jetzt selbst kündigt, kann er mit diesem Verlust nichts anfangen. Über uns kriegt er dann Bescheid, dass er diesen Verlust zum Beispiel noch steuerlich geltend machen kann, weil wir das als gewerbliche Ankäufer entsprechend ausstellen dürfen. Und das ist dann für den Kunden häufig schon so ein hoher monetärer Vorteil, dass er sagt, alles klar, dann nehme ich die ProLife dafür in Anspruch. Das kann ein Thema sein. Anderes Thema ist, und darauf müssen wir auch noch kurz eingehen, dass Versicherungsgesellschaften in der Vergangenheit häufig nicht unbedingt zum Vorteil der Kunden gerechnet haben. Also ganz häufig Kostennoten angesetzt worden sind, die deutlich zu hoch waren oder auch Vertragsbedingungen dem Kunden untergejubelt haben, in Anführungszeichen, die nicht in dem Moment einfach nicht konform waren und man gegenüber der Versicherungsgesellschaft noch gewisse Ansprüche hat. Und das ist natürlich auch Teil unserer Arbeit, dass externe Anwälte und Aktuare diese Versicherungspolicen, die wir den Kunden abkaufen, immer noch mal auf Herz und Nieren prüfen, um da die Möglichkeit zu haben, noch mal das Maximale rauszuholen und den Kunden daran entsprechend auch immer in nicht unerheblicher Weise dann partizipieren zu lassen in Zukunft.
Aber haltet ihr dann auch manche Versicherungen einfach im Bestand, wenn noch, weiß ich nicht, 5 Jahre oder 10 Jahre Restlaufzeit sind und, sagen wir
Machen
mal,
wir tatsächlich.
juristisch alles in Ordnung war?
Das machen wir tatsächlich nicht. Das ist auch Geschäftspolitik von uns, also Philosophie, weil wir erzählen ja auch immer über die Problematiken in der Lebensversicherung. Also wir haben ja Informationen und Hintergründe, da könnten alle mit den Ohren schlackern, sage ich jetzt mal, was da wirklich da draußen los ist, ohne jetzt jemanden hier Angst machen zu wollen. Aber es ist teilweise schon prekär. Und um diese Thematik wissen wir auch Bescheid. Und was man auch immer dazu sagen muss, bei uns landen meistens nur die Policen, die nicht wirklich gut laufen. Das heißt, mit denen können wir dann auch nichts anfangen. Und der Kunde hat mal so schön gesagt, wir sind sowas wie der Verwerter von Lebensversicherungen. Wir schauen, dass wir noch das Maximale rausholen und verwerten das optimal. Und der Rest wird dann entsprechend irgendwie eingeschmolzen, bildlich gesprochen.
Ja, in Ordnung. Also auf gut Deutsch, ihr handelt dann auch mit dem Versicherer dann irgendwas aus, was ihr natürlich aufgrund eurer Expertise besser könnt als so ein Einzelkunde.
Richtig, also da nehme ich mich ja selber gar nicht aus. Also ich als einzelne Person hätte ja überhaupt gar keine Möglichkeit, gegen irgendeinen Versicherungskonzern irgendwelche Rechte, die ich möglicherweise haben sollte, durchsetzen zu können. Also das Ganze muss natürlich entsprechend aktuarisch ausgearbeitet werden. Dazu braucht man Informationen von der Versicherungsgesellschaft, an die man nicht einfach so rankommt. Die Ansprüche müssen geltend gemacht werden, häufig halt auch durch Juristen und durch dann tatsächlich auch Verfahren vor Gerichten. Und das ist einem als einzelne Person so gut wie unmöglich tatsächlich. Da hat man halt die Macht der Konzerne drückt da den Einzelnen tatsächlich dann nieder.
Ja. Aber landet denn bei euch dann auch hin und wieder mal Verträge von, ja, in Anführungsstrichen guten Gesellschaften, also auch gute Verträge von guten Gesellschaften?
Landen, das kann durchaus mal vorkommen. Das ist nicht Usus, aber es kann, natürlich kann das
Ja.
durchaus mal vorkommen. Das ist keine Frage. Die Beweggründe unserer Kunden kennen wir im Zweifel ja überhaupt nicht. Und wenn jetzt einer sagt, du, ich verkaufe die Versicherungspolice, weil die Inflation ist mir einfach viel zu hoch. Und wenn ich jedes Jahr irgendwie 10% Inflation hinnehmen muss, da kann die Police noch so gut laufen. Ich kaufe lieber das Nachbars Grundstück und da habe ich mehr davon.
Ja.
Als Beispiel jetzt, dann macht er das und dann ist dem das vielleicht im Zweifel auch egal, ob die Police jetzt gut oder schlecht ist. Der hat einen Plan, den verfolgt er und möchte halt das Geld entsprechend sicherer unterbringen oder investieren. Das ist natürlich häufig auch der Fall, dass Kunden, kriegen wir dann im Laufe des Gesprächs mit, dass die halt schon irgendwas vorhaben mit dem Geld und sagen, ja, okay, ich möchte in Aktien, in Fonds, in Immobilien, in Urlaub, alles Mögliche.
Jetzt hast du was Interessantes gesagt, dass ihr die Gründe ja gar nicht so genau kennt. Lässt sich denn so ein bisschen abschätzen, was so tatsächlich typische, oder gibt es das überhaupt so typische Verkaufsgründe?
Ja, sehr gute Frage. Da wird alle 2 Jahre wird da mal eine Statistik darüber erhoben. Da werden wir dann auch immer mal befragt, ob wir dazu was wissen, von Leuten, die ihre Versicherungen gekündigt, verkauft haben oder mit dem Gedanken gespielt haben. In der Vergangenheit war ein Punkt, der ganz oben war, häufig, naja, ich brauche das Geld, ich will das Geld verkonsumieren, ich will das Geld anderweitig oder besser investieren. Das waren so die 3 häufigsten Punkte. Mittlerweile ist der Punkt Nummer 1 also über ein Drittel der Personen sagt, dass sie den Versicherungsgesellschaften einfach nicht mehr vertrauen. Also, dass ein Vertrauensbruch in irgendeiner Form vorliegt. Dicht gefolgt von dem Thema, dass man einfach Rendite stärker investieren möchte. Also, da hat in den letzten Jahren tatsächlich ein Umdenken stattgefunden. Und wie gesagt, ich kann es nur wiederholen. Personen, die sich an uns wenden, haben meistens schon einen konkreten Plan, was sie mit dem Kapital aus der Versicherung machen wollen, weil, bin ich auch ganz ehrlich, es macht ja keinen Sinn, Geld aus einer Versicherung rauszuholen, um es dann zu verkonsumieren, weil das Geld aus der Versicherung ist ja für die Altersvorsorge da und nicht dazu da, dass ich es dann morgen wieder aus dem Fenster
Ach naja, wird aber schon den einen oder anderen
werfe.
geben, der dann vielleicht sagt, ach, der Neuwagen ist mir jetzt lieber, als wenn die Inflation
Klar.
alles auffrisst oder
Klar.
der besagte Paragraph 314 in Kraft tritt. Obwohl, gut.
Natürlich, jemand, wie gesagt, und deswegen, da kommen wir wieder auf das Thema zurück. Die Gründe sind mannigfaltig. Was wir immer nur mitbekommen, ist, dass viele Leute sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen und dann sagen, naja, wie mache ich das? Mache ich das richtig? Wie mache ich es richtig? Weil es lauern dann natürlich auch mit der Eigenkündigung häufig Gefahren, dass man die Kündigung, dass man zum Beispiel eine Teilkündigung ausspricht und dann steuerfreier Vertrag auf einmal steuerpflichtig wird, dass man die Kündigung entsprechend falsch formuliert, dass man noch ein Jahr weiterzahlen muss, ohne aus dem Vertrag rauszukommen. Das ist halt nichts, was ich sage, naja, ich mache das mal nebenbei und schreibe mal einen Dreizeiler, sondern ich meine, wenn ich eine Immobilie verkaufe, dann mache ich das häufig auch mit einem Experten und im Zweifelsfall habe ich auch nur einmal mit einem Verkauf von einer Lebensversicherung zu tun. Da könnte man sich schon auch überlegen, ob man dann sich nicht auch einen Experten zu Rate zieht.
Ja, also die Rechtsmaterie, das in jedem Fall, die ist ähnlich komplex wie im
Auf jeden Fall.
Immobilienbereich. Ja, kann man schon so sagen. Ja. Drehen wir den Spieß doch mal einfach um. Gibt es eigentlich Möglichkeiten für Privatanleger, sich an dem Geschäft selber irgendwie zu beteiligen? Also ich glaube, vor Jahren gab es mal so auch Fonds mit irgendwelchen gebrauchten Versicherungen. Ich glaube, das waren dann englische.
Genau.
Aber ist ja irgendwas auch bekannt hier in Deutschland, wie, ja, jemand sagen kann, ja, ich finde das Geschäft ja interessant, ich habe aber keine Lebensversicherung, aber ich würde da gerne investieren in dieses Geschäftsmodell.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es da in Deutschland noch sowas gibt. Also ich weiß, dass es in Amerika noch Fonds gibt. die quasi Policen von Kunden abgekauft haben, die quasi in einem Fonds bündeln und dann einfach darauf spekulieren, dass die Leute früher sterben, wie es in der Police vorgesehen war und damit natürlich dann an die Todesfallleistung rankommen. In Deutschland ist dieses Modell, war es noch nie erlaubt, mit diesen Todesfallleistungen zu spekulieren, was moralisch vielleicht auch richtig ist. Aber man kann natürlich über ausländische Handelsplätze dann bestimmt auch in diese amerikanischen
Ja,
Fonds in
gut.
irgendeiner Form investieren. Ansonsten wüsste ich in Deutschland nicht, dass man, außer man kauft jetzt, sage ich jetzt mal, man kennt den Nachbarn, der Nachbar will seine Versicherungspolice verkaufen, man kauft sie ihm privat ab. Das würde wahrscheinlich technisch sogar gehen, aber es gibt jetzt keine Handelsplattform, wo ich dann sagen kann, okay, Person A bietet folgende Police an, Person B kann sie kaufen, weil ja so eine Versicherungspolice auch immer sehr, sehr individuell auf die jeweilige Person gestrickt worden ist
Ja,
damals.
gut, ist halt kein homogenes Produkt, ne, ist auch klar.
Richtig, richtig,
Das
richtig, ja.
ist schon richtig, ja. Aber wäre
Klar.
vielleicht eine Geschäftsidee, irgendwie so eine
Why not? Ja.
Peer-to-Peer-Lebensrentenversicherungsplattform.
Ja, genau.
Wobei, da sind wir im Prinzip bei meinem vorletzten Punkt. Habt ihr denn Sorge, dass auf absehbare Zeit euch die Policen ausgehen? Weil das, also rückläufig ist
Okay,
das Geschäft ja schon,
das
klar,
richtig,
noch
ja.
auf hohem Niveau.
Ja.
Aber ja, gibt es irgendwann so viele finanzschlaue Menschen in dem Land, dass dann doch diese Produktgattung so marginal wird, dass dann, ja, dass es dann doch an Umsatz, an so einem Grundumsatzvolumen fehlt?
Ja, ob so viele finanzschlaue Menschen gibt, das liegt unter anderem auch an so Personen wie dir, ob Leute tatsächlich finanzielle Bildung erfahren, weil in der Schule werden sie es nicht tun. Ich sehe kurzfristig, mittelfristig nein. Also dafür sind mit 83 Millionen Policen, die wir in Deutschland haben und immer noch Millionen von Neuabschlüssen jedes Jahr, sind wir noch weit davon entfernt, dass sich der Markt von heute auf morgen verabschiedet. Aber ich sage mal, langfristig jetzt gesehen in 20 Jahren, kann es natürlich so weit mittlerweile fortgeschritten sein, dass viele Leute in ganz andere Produkte investiert haben. Wir wissen ja gar nicht, was passiert, wenn wir 10 Jahre zurückschauen, waren viele Themen, die Leute heute investieren, noch gar nicht erfunden. Oder auch diese Aktienkultur ist ja auch erst so in den letzten Jahren in Deutschland entstanden und ist ja immer noch nur einem ganz kleinen Teil der Bevölkerung angekommen.
Das
Und
stimmt.
ich glaube schon, dass gerade solche Formate wie jetzt von dir dazu beitragen werden, dass Leute über klassische Vorsorgewege nachdenken auch müssen, weil die Situation macht sich besser. Wir haben Inflation, Nullzinspolitik etc. angesprochen und auch die gesetzlichen Regelungen. Und dann vielleicht schon das Thema angetrieben wird, dass man sagt, okay, man denkt dann mal über das eine oder andere Papierversprechen nach, ob man sich da nicht besser aufstellen kann.
Ja, ich denke mal, das hat jetzt auch in den letzten Monaten einiges an Dynamik gewonnen, dieses Thema.
Ja,
Dann muss man
definitiv.
schon sagen. Ja, gut, also dann bin ich ja beruhigt, dass euch auf absehbare Zeit das Geschäft nicht ausgeht. Letzter Punkt, wenn wir jetzt vielleicht den einen oder anderen erreicht haben und ich weiß, unter meinen Lesern, Zuschauern, Hörern, gibt es noch viele, wo dann doch die ein oder andere Police im Schreibtisch schlummert. Wo gibt es weitere Informationen zum Thema? Ich nehme an, bei euch auf der Seite. Und an wen können sich die interessierten Personen dann wenden? Hat sie auch schon beantwortet. Einfach auf eure Seite gehen. Die Adresse lautet.
Die Adresse lautet www.prolife-gmbh.de, also relativ easy. Da einfach die Eckdaten eingeben und was ich an der Stelle einfach noch empfehlen möchte, gerne können dann die Zuschauer auch den Code eingeben. Wir haben einen Code vereinbart, einfach Bares 2022 haben wir das jetzt mal genannt.
Ein
Den
guter
Code,
Code, ja.
genau, den Code einfach angeben, weil mein Team weiß Bescheid, dann werden sie bevorzugt behandelt und ich schaue dann, dass ich das eine oder andere Gespräch dann auch mal persönlich mit Ihnen führen kann, was mich auch interessiert, wie das Video draußen angekommen ist. Für mich ist das ja auch nicht so Usus, immer vor der Kamera zu stehen, anders wie für dich. Und dann mit dem Code BARES 2022 gerne eingeben. Da können wir erstens so eine Art VIP-Service einrichten und zweitens haben wir da auch noch ein kleines, ich sage kurz hier oben drauf gepackt, dass man da eine besondere Rabattierung da auch nochmal bei unserer Bearbeitungsgebühr bekommt. Und das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen, dann, wenn man es schon nutzen kann.
Wenn man es dann nutzen möchte, auf gar keinen Fall. Genau. Und natürlich diese Information, die packe ich auch nochmal in die Beschreibung zum Video und zur Podcast-Folge. Also kann alles nochmal in Ruhe dann nachgelesen werden. Und das Wichtige nochmal, alles kostenlos und unverbindlich zunächst. Also man erweitert damit nur seinen Optionsrahmen und ist eben zu nichts verpflichtet.
Das ist so
Super.
richtig, genau.
Felix, hat mich gefreut, mal wirklich hier reinzuschnuppern in ja, dieses Spezialfinanzierungsgeschäft, nenne ich mal, ist ja dann doch etwas, was einem nicht alltäglich begegnet. Ich glaube, ich kann mich erinnern, auch so vor 20 Jahren, 15, 20 Jahren, gab es, glaube ich, auch den einen oder anderen Anbieter, der sogar Fernsehwerbung geschaltet hat für
Richtig,
den
ja.
Aufkauf. Dann ist man wieder ruhig geworden in dem Segment, ne?
Ja, richtig, weil der Ankauf in der Vergangenheit teilweise auch auf anderen Annahmen basiert hat. Also damals war das dann auch häufig so, dass Policen gesucht worden sind, um sie weiterzuführen. Weil man gesagt hat, damals war das Zinsumfeld ja noch ein ganz anderes und damals hat
Genau.
man Policen gesucht, um quasi das auch wieder als Vermögensverwaltung quasi zu bündeln und weiterzuführen. Das Problem war dann nur, dass auf einmal entsprechend die ganzen Werte der Versicherungspolicen nach und nach nach unten gegangen sind. Und mittlerweile halt auch diese klassischen Verträge für Fonds so unattraktiv geworden sind, dass die kaum noch gesucht werden. Außer so ganz Filetstücke vielleicht aus den 70ern, 80ern Jahre, wenn da noch so Policen rumliegen, die mögen für Fonds vielleicht noch interessant sein. Es gibt noch die eine oder andere Bank, die das da tatsächlich anbietet. Aber im großen Stil ist das tatsächlich aufgrund der Nullzinspolitik einfach
Ja.
nach und nach vom Markt verschwunden dann, ja.
Auch das Zweitmarktgeschäft ist nicht mehr das, was es mal war. So sind
So
die
kommt es.
Zeiten.
Das
Felix, hat
ist
mich sehr
richtig.
gefreut. Ich wünsche dir,
Mich
deinem
auch.
Team
Danke.
weiter alles Gute, viel Erfolg
Dankeschön.
und wir bleiben in Kontakt.
So machen wir das. Besten Dank. Mach's gut. Ciao.
Ich habe zu danken. Tschüss.